Diese Haltung zu sagen, Arbeit ist was Schlechtes und da muss ich gucken, dass ich schnell wieder rauskomme, das ist natürlich grauenhaft für die eigene Motivation, für die Leistungsfähigkeit, für die Gesunderhaltung und natürlich auch für die Leistung, die du dann am Arbeitsplatz bringst.
Sagt Frank Kübler, Gründer und CEO der Leader AG. Ihr hört Everyday Counts, den Leader Podcast. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute Mr. Leader persönlich im Podcast zu haben, nämlich Frank Kübler, den Gründer und CEO von Leader. Frank, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, lieber Christoph, für die tollen einführenden Worte.
Willkommen zu Hause.
Ich hoffe, ich kann die Anforderungen auch erfüllen. Ich werde mich das bemühen.
Ja, ja, jetzt wird's, es wird jetzt richtig hart. Das ist jetzt quasi wie in der Schule mündliches Abi. Wir wollen hier im Podcast über ganz viele verschiedene Facetten von Arbeit sprechen. Also bestimmt auch mal über Agilität, über Leadership, über Zusammenarbeit, Motivation und so weiter und so fort. Da gibt's ja jede Menge. Unser heutiges Thema ist da aber gleich mal die Ausnahme, denn unser heutiges Thema, das muss dem Ganzen eigentlich vorgeschaltet werden oder das liegt dem Ganzen zugrunde. Wir wollen heute nämlich über Sinn sprechen und darüber, was Sinn eigentlich mit Arbeit zu tun hat und wie ihr als Führungskräfte, als Teamleiter, als Mitarbeiter ganz einfach anderen den Sinn kaputt machen könnt, sozusagen als Worst Practice. Aber bevor wir dazu kommen, Frank, möchte ich dir erstmal zwei Fragen stellen. Nämlich erstens, was ist ein Mythos? Also was ist eine Idee über Arbeit, die viele Menschen da draußen teilen, von der du aber weißt, das ist eigentlich Quatsch, das stimmt gar nicht.
Ja, das Erste ist, dass wir auch heute ist Montag im Radio hören, oh Gott, Montag, die Arbeitswoche fängt wieder an und wir freuen uns schon auf Mittwoch das Bergfest. Dann ist nämlich die Hälfte des Arbeitens
klar,
schon geschafft.
Bergfest.
Und dann kommt ganz wichtig Freitag und Gott sei Dank endlich ist Wochenende und die schreckliche Zeit des Arbeitens ist vorbei. Wenn man natürlich mit dieser Haltung in die Arbeitswoche startet, dann kann es nur schlecht werden. Und auch solche Themen wie Work-Life-Balance sind aus meiner Sicht ein Mythos. Weil die Balance, also derjenige, der versucht, die Waage hier in Balance zu bringen, der wird kläglich scheitern, weil das immer in Schwingung ist und macht auch gar keinen Sinn, hier eine Balance reinzubringen, sondern es macht Sinn, das so darzustellen, dass ich eine Freude habe auf beiden Seiten. Und
bei Bergfest, das stimmt schon, da ist, wenn man so drüber nachdenkt, da ist natürlich, das ist ein ziemlich negatives Bild, weil Montag bis Freitag, das sind 5 Tage und Wochenende, das sind nur 2 Tage, das heißt, wenn du davon ausgehst, boah, die Arbeit, das ist so das Übel, das ich jede Woche überwinden muss, dann heißt das, dass du 5/7 deiner Woche eigentlich das Übel sind. Das ist
genau,
ja irgendwie nicht
genau
so cool.
Und also diese Haltung zu sagen, Arbeit ist was Schlechtes und da muss ich gucken, dass ich schnell wieder rauskomme, das ist natürlich grauenhaft für die eigene Motivation,
ja,
und auch
klar,
für die Leistungsfähigkeit, für die Gesunderhaltung und natürlich auch für die Leistung, die du dann am Arbeitsplatz bringst. Ich glaube aber nicht, dass das eine grundsätzliche Einstellung ist, weil ganz viele Menschen mit Freude und mit großer Motivation zur Arbeit gehen. Das ist nur eher so ein bisschen so das Gesellschaftliche, was darüber ist. Und das finde ich schade. Denn wenn wir sagen, Mensch, Arbeit ist ja ein ganz, also du hast es ja gerade ausgeführt, das ist ein ganz wichtiger, wesentlicher zeitlicher Faktor meines Lebens. Und wenn ich auch die Chance habe, ja hier in unserer Gesellschaft möglichst frühzeitig schon damit anzufangen, zu gucken, wo sind denn meine Talente und meine Stärken, also die ich dann auch in der Arbeit optimalerweise zur Geltung bringen kann. Und dann mache ich auch tagsüber was mir Freude macht, wo ich mich einbringen kann. Natürlich nicht alles ist eine Freude. Ich glaube, es gibt niemanden, der die Reisekostenabrechnung bei SAP besonders hilfreich findet. Ich weiß ja nicht, ob die Kollegen in Waldorf endlich mal das erhören, dass man vielleicht Reisekostenabrechnung sexier machen kann. Da gibt's ja dafür aber ein paar Startups, die das jetzt übernommen haben. Aber auch trotzdem wird es immer wieder Aufgaben geben, die einem nicht gefallen. Aber wenn ich einen Großteil, zumindest mal 2-3 Aufgaben am Tag habe, wo ich wirklich sage, das ist was, wo mich erfüllt, dann ist es schon mal prima. Und ich bin natürlich da auch meines Glückes Schmied oder meine Schmiedin, denn ich kann das Hinhören für Schüler und Studierende. Es fängt nämlich schon an, dass ich auch in dieser Phase bereits mir überlege, wo ich denn auch gut aufgehoben bin. Wie Hirschhausen so schön sagt, wenn du als Pinguin in der Wüste bist, dann liegt es nicht an dir, wenn es nicht flutscht. Also such dir ein Arbeitsumfeld, wo du auch Freude hast. Mach nicht das, was deine Eltern dir notfalls empfehlen, sondern hör da wirklich rein. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass ich auch einen Arbeitgeber finde, eine Arbeitgebende, die natürlich was macht, wo ich auch dahinter stehe. Ne? Also die ein Produkt oder eine Dienstleistung etabliert hat, wo ich sage, ja, das macht Sinn für die Gesellschaft. Das ist was, wo ich auch dahinter stehen kann, wo ich sage, dass das, was, wo ich ein Teil davon bin, natürlich, dass es insgesamt auch für die Gesellschaft jetzt und in Zukunft hilfreich ist. Das ist natürlich sicherlich auch ein Aspekt, der schon zum Thema Sinn in der Arbeit mitspielt.
Ja, total spannend. Da kommen wir ja gleich noch ein bisschen tiefer rein, aber einen Job suchen, in dem ich mich tatsächlich wohlfühle, in dem ich das Gefühl habe, hier passe ich rein, das ist meine Rolle. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Bevor wir richtig in den Sinn reingehen, habe ich aber noch eine zweite Frage an dich, nämlich, was ist ein Quick Win? Was ist ein schneller, praktischer Trick für den Alltag, der uns effektiver und oder effizienter macht, den du uns mitgeben kannst?
Also es fängt eigentlich schon, also am Abend, bevor ich ins Bett gehe, sollte ich mich eigentlich immer fragen, auf was freue ich mich morgen? Ne? Freue ich mich morgen? Warum lohnt es sich, morgen früh aufzustehen und zur Arbeit zu gehen? Das ist hilfreich, wenn ich mir den Agendapunkt des morgigen Tages bewusst mache, worauf ich mich freue.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dankbarkeit, so Gratitude,
genau.
Kultivieren.
Genau.
Also sich jeden Tag aktiv überlegen, worauf freue ich mich heute und genau. Abends möglicherweise, was war heute gut?
Genau, was war halt gut, was habe ich, wo ich dankbar sein darf, und was ist das Thema, worauf ich mich morgen freue?
Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Und zwar im Kontext Arbeit auch. Mm-hmm. Also natürlich gibt's, also ich sollte mich natürlich auch mit den anderen Themen beschäftigen, die mich darüber hinaus freuen. Und eben auch einen Aspekt innerhalb der Arbeit.
Hm. Ja? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil dieses Dankbarkeit, dankbar sein, sensibel sein für die positiven Dinge, die einem widerfahren, das muss man üben, das muss man lernen und trainieren. Das ist wie ein Muskel. Wenn ich das nie mache, dann nehme ich auch viel weniger Dinge wahr.
Auf jeden Fall.
Die cool sind, die gut sind. Wir haben aber alle wahrscheinlich evolutionär, wir haben so eine Voreinstellung, die negativen Dinge, für die sind wir alle standardmäßig supersensibel. Mhm. Aber die positiven Dinge, da muss man sich schon so ein bisschen selbst, das ist auch eine Frage der Selbstdisziplin, dass man sich so ein bisschen dran hält und sagt, hey, was ist denn gerade gut? Was ist denn positiv gelaufen oder worauf kann ich mich morgen freuen? Also insofern finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, das ist wie so ein Muskel, den ich immer trainieren möchte.
Ja, genau.
Und muss,
genau.
Ne, wenn ich nur den ganzen Tag nur überlege, was nicht läuft, dann werde ich sicherlich sehr vieles finden, was nicht läuft. Und wenn ich aber über den Tag auch eben die Highlights, die gut laufen und die mir Freude machen, im Auge behalte, dann würde ich auch das finden. Ne? Und das wird natürlich maßgeblich darauf auch zurückkommen, wie ich den Tag sehe. Und da ist natürlich jetzt auch wieder, weil wir auch über Führung sprechen, ist natürlich Führung gefragt, weil ich natürlich als Führungskraft, als Führender kann ich natürlich auch sehr stark beeinflussen, worauf der Fokus jetzt gelenkt wird in Mitarbeitergesprächen, in Teamsitzungen. Da kann ich ja auch sagen, Mensch, was ist diese Woche gut gelungen oder worauf freuen wir uns diese Woche oder was war das Highlight der Woche, oder ich kann nur über die Fehler sprechen und das andere alles ausblenden. Also da ist natürlich wichtig, die Führungskultur, ist die eben auch mit Sinn und mit Freude gestaltet, gerade auch, wenn ich Projekte vergebe, wenn ich Aufgaben vergebe, eben nicht nur zu sagen, was müssen wir da machen und bis wann, sondern sagen, okay, wofür machen wir das? Und wenn ich selber das nicht weiß, dann kann ich vielleicht mal gegenüber fragen, was glaubt er denn oder sie, weshalb wir diese Aufgabe haben und wofür das hilfreich ist. Jetzt für die Abteilung, für die gesamte Firma oder auch vielleicht für das große Ganze. Das ist immer hilfreich, da mal reinzugucken und sagen, wofür machen wir das genau? Weil es gibt ganz viele Tätigkeiten, die sind total sinnlos und keiner hinterfragt sie. Das ist,
aber hallo.
Aber ja, und Menschen, das Interessante ist dann, wenn man oder sie neu in ein Team reinkommt und dann gibt's eine Aufgabe, das ist tatsächlich real, weil hat ein Teilnehmender aus dem Seminar mal berichtet, da kam in eine Abteilung und die haben sich immer wahnsinnig aufgeregt, weil man einmal im Monat so eine Excel-Tabelle mit irgendwelchen Zahlen füllen musste. Und jeder sagt, also es war aber so praktisch die goldene Zitrone, die im Team rumgegeben wurde, wer muss jetzt diese blöde Tabelle machen? Und der neue Mitarbeiter, der hat gesagt, ja, das kann ich nachvollziehen, aber wofür machen wir denn das? Mhm. Und dann haben sich alle angeguckt und keiner wusste, warum macht man das überhaupt? Und derjenige hat dann gesagt, gut, dann frage ich mal die nächsthöhere Führungsebene, die sagen, boah, interessant, weiß ich auch nicht. Dann ist er die nächste Ebene und so ist er, also um das abzukürzen, bis er dann eben beim Vorstand rauskam und die sagen, ja, wir kriegen immer diese aggregierten Zahlen, das ist ganz toll, aber wir brauchen die gar nicht. Ne, wir brauchen ja die gar nicht. Und schwuppdiwupp, ja, hat man natürlich auch eingestellt, diese Tätigkeit zu tun, nur weil mal jemand hinterfragt hat, wofür. Es war, jetzt um das erklären, es war natürlich nicht immer eine völlig unsinnige Tätigkeit, sondern in einer speziellen Krisensituation hat man diese Zahlen und diese Informationen gebraucht. Diese Situation hat sich aber erledigt und keiner hat eben den Stellhebel gedrückt, um diesen Prozess abzuschalten. Und das ist eben wichtig, dass wenn einem was nicht gefällt, also dass ein Teammeeting oder eine Gesprächsrunde oder irgendein Prozess total widersinnig ist oder einfach keine Freude macht, dann kann man einfach auch mal hinterfragen, wofür machen wir das? Und wenn wir dann gute Gründe finden, dann ist es wieder einfacher, das auch zu tun. Wenn wir aber machen, es braucht keiner und es gibt auch keinen Grund, es zu tun, dann ist es ganz wichtig, das auch morgen wegzulassen.
Das ist ein total spannendes Thema. Das sind ja dann quasi so Fossilien, also Prozesse, Routinen, möglicherweise auch Funktionen, die mal eingeführt wurden und die mal irgendwie Sinn gemacht haben, aber dann haben sie ihren Sinn verloren, bloß sind sie da geblieben und als Fossilien quasi bleiben die uns erhalten und wir kümmern uns weiter um sie, als wären sie, als hätten sie noch die Funktion und den Sinn, den sie früher mal hatten.
Also das Interessante ist, ich fahre ja viel Bahn und ich sehe immer wieder solche Fossilien, die haben dann einen ganzen Leitsordner ausgedruckter E-Mails dabei.
Oh, ja, gut, das. Ja, das ist natürlich.
Die haben auch noch nicht, also die haben es erkannt, also den Vorteil des papierlosen Büros.
Oh. Jetzt sind wir schon, vielen, vielen Dank erstmal für deinen Quick Win und wir sind jetzt schon eigentlich mit einem Fuß in unserem Gespräch über Sinn und Arbeit drin. Sinn und Arbeit, ich möchte erstmal ganz grundsätzlich von dir wissen, warum gehört das denn zusammen, Sinn und Arbeit? Also warum sollten Sinn und Arbeit eben nicht zwei Sachen sein, die in unserem Leben separat voneinander existieren? Das da ist mein Job und mein Sinn ist woanders. Sondern warum ist quasi so ein bisschen unsere These heute, dass die irgendwie miteinander verzahnt sein müssen? Also dass ich den Sinn in der Arbeit finden muss und dass meine Arbeit irgendwie meinen Sinn, einen Beitrag zu meinem Sinn leisten sollte.
Ja, wenn man es mal ganz grundsätzlich sieht, gibt es natürlich auch den Sinn zu sagen, okay, mit der Arbeit kann ich mir mein Leben finanzieren. Nur das ist klar, mein Grundsinn. Ganz grundsätzlich. Ne? Sagen, okay, durch meine Arbeit habe ich ein Einkommen und durch das Einkommen kann ich mir einen gewissen Lebensstandard leisten. Das ist natürlich auch wichtig. Und jetzt kann ich sagen, okay, dann ist alles andere egal. Hauptsache, es kommt eben am Monatsende genügend raus, um mein Leben darzustellen. Und dann könnte es aber auch sein, dass ich dann sage, oh Gott, eigentlich mache ich das ja nur wegen dem Geld. Ich sehe da aber gar keinen Sinn und es ist völlig austauschbar, was ich mache und es ist auch völlig egal, was ich da den ganzen Tag treibe. Und dann ist es natürlich weniger sinnvoll. Sondern die Frage ist eben, wenn ich auch sage, okay, was habe ich denn für einen Beitrag in diesen 8 Stunden am Tag? Wen unterstütze ich da? Was ist die die grundsätzliche Aufgabe meines Betriebes, meiner Firma, was bringt die voran, wofür schaffen die Lösungen, was ist der gesellschaftliche Beitrag des Ganzen und was würde passieren, wenn ich morgen plötzlich nicht mehr da wäre. Ne? Mhm. Also und da sollte ich mir schon Gedanken darüber machen, das fängt ja schon in der Berufswahl an, sagen, was kann ich gut, wo kann ich einen guten Beitrag leisten, was macht mir Freude, wo kann ich meine Stärken und Talente einbringen und dann ich sage auch zu überlegen, ich kann natürlich Anwalt auch in ganz verschiedenen Stellen sein. Also ich kann Anwalt in einer Lobby sein, die vielleicht Themen voranbringt, wo jetzt heutzutage nicht mehr so besonders hilfreich sind. Oder ich kann Themen unterstützen, die jetzt Menschen und Gesellschaft in eine besonders gute Position bringen. Ohne da jetzt konkrete Beispiele zu nennen. Und dann ist es eben auch wichtig zu sagen, was kann ich eben auch, was ist sinnvoll in diesem kleinen Kosmos? Also ich unterstütze ein Team, ich schaffe Themen ja einfach von der Agenda, das ist ja auch sinnvoll, dass man Themen abarbeitet. Oder ich bin in der Forschung und leiste da einen wichtigen Beitrag. Und ich weiß nicht, ob man sich das am Anfang vielleicht vergegenwärtigt und dann kommt so eine Routine rein. Und deshalb ist es halt wichtig, das immer wieder zu überprüfen. Bin ich hier an der richtigen Stelle? Kann ich hier meine Talente und meine Stärken einbringen? Ist das, was ich mache, sinnvoll? Ist der Gesamtkontext sinnvoll? Und das kann ich natürlich auf einer Selbstreflexionsebene voranbringen. Und als Führungskraft kann ich das eben auch wieder einbringen, in einem Gespräch, in einem Mitarbeitergespräch zu fragen, im Feedbackgespräch. Was hat dir denn letzte Woche besonders Spaß gemacht? Wie hoch ist die Chance, dass du in einem halben Jahr noch dabei bist? Mhm. Was glaubst du denn, was wir mit unserer Arbeit momentan auch für die Gesellschaft oder was für einen Beitrag leisten wir in einem größeren Prozess? Und je mehr das auch in den Vordergrund rückt, desto einfacher ist es natürlich, das auch mit Freude und Spaß aufzunehmen.
Mhm. Und das ist das, was Arbeit mit Sinn von Arbeit ohne Sinn unterscheidet, dass ich mit, also erstmal ganz banal, dass ich mit Spaß dabei bin, dass ich mich nicht langweile, das ist klar, aber auch, dass ich Erfüllung finde, dass ich meine ganz persönlichen individuellen Werte realisieren kann, dass ich die also in der Arbeit wiederfinden kann und nicht, dass ich meine Werte quasi abgeben muss, dass ich meine Werte quasi nicht an der Garderobe aufhängen muss, wenn ich ins Büro gehe und beim Rausgehen dann wieder an der Garderobe abnehme, sondern dass ich tatsächlich mich selbst, meine eigenen Wertvorstellungen, du hast gerade gesagt, auch meine individuellen Stärken, meine Talente in der Arbeit einbringen kann. Das ist so eine Idee von Sinn.
Genau. Und jetzt können wir eigentlich sagen, ja, aber es gibt ja auch einfache Tätigkeiten, sagen wir in der Produktion, da ist es eben jetzt nicht gewährleistet.
Ja.
Würde ich aber erstmal grundsätzlich sagen, nee, weil zum Beispiel jetzt, wenn man das ganz einfach nimmt, jemand, der eben tagsüber ein Rad, einen Reifen an ein Auto anbringt, das ist ja unheimlich wichtig und jeder, der in dieses Auto steigt, hat ja auch eine wahnsinnige Vertrauensbasis, dass dieser Mensch, der diesen Arbeitsschritt tut, das wirklich richtig und optimal macht, damit das Leben desjenigen bei der Fahrt nicht gefährdet ist.
Es kommt ja immer auf die Perspektive an, die man hat. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel von den beiden, ich glaube, es sind Steinmetze, die an Steinen rumhauen und wenn du den einen fragst, was er dann macht, dann sagt er, naja, 8 Stunden am Tag klopfe ich hier irgendwelche Steine, bis ich totalen Muskelkater habe. Und wenn du den anderen fragst, dann sagt er dir, ich trage bei zum Bau einer der größten Kathedralen aller Zeiten.
Genau.
Also die Perspektive ist da ganz, ganz wichtig.
Genau, und auch das ist wieder was, da kann man jetzt schauen, ob die Menschen so selbstreflektiert genug sind, dass sie diesen Beitrag erkennen. Und wenn nicht, ist es immer wieder Verantwortung der Führungskraft, diesen Beitrag herauszuarbeiten. Mhm. Und dann kommt nochmal eine weitere Perspektive dazu. Wenn ich denn sage, ja, also das macht momentan für mich keinen Sinn mehr, dann habe ich ja auch eine Entwicklungs- und Veränderungsperspektive.
Ah.
Also gerade in unserer Gesellschaft ist es ja jederzeit möglich, dass ich durch nebenberuflicher Bildung, durch hauptberuflicher Bildung, durch Angebote des Arbeitgebers oder eben auch der Arbeitsagentur, dass ich mich weiter qualifiziere, weil auch neben den Muskeln, die ja ständig in der Pubertät sind, bleibt auch unser Hirn in der Pubertät. Also wir sind ja jederzeit auch in der Lage, hier dazu zu lernen bis ins hohe Alter. Das ist sogar gesunderhaltend, ja, und beugt ja auch vor Demenz vor. Also von daher, gerade jetzt in der Zeit, wo wir drüber sprechen, was die Automatisierung, die Digitalisierung an Arbeitsplätzen vielleicht auch obsolet macht, ist es wieder eine Frage der Haltung und des Sinns zu sagen, Mensch, dann habe ich doch auch die Chance vielleicht durch eine Weiterqualifizierung ein anderes Berufsfeld für mich zu erschließen, wo ich wieder mehr Freude und Sinn sehe oder auch was ganz anderes zu machen, weil ich bisher vielleicht was gemacht habe, wo ich jetzt nicht so spannend fand. Mhm. Und da ist es nur wichtig, dass ich dann auch nicht jetzt irgendwie blind irgendwo hinlaufe, sondern dass ich mir vielleicht ein Stück weit über meine Stärken und Talente bewusst werde, auch Feedback einhole, wo war ich denn besonders gut bisher und was mache ich vielleicht auch in meiner Freizeit gerne, das ist ja auch so ein Phänomen. Ich war ja früher mal 10 Jahre in der Bank tätig und da hatten wir einen Kollegen, der wirklich so einen 9-to-5-Job hatte, also wirklich morgens Stapel links, abends Stapel rechts, hat er gut gearbeitet, aber dann hat mich rausgekriegt, dass der abends war der also Vereinsvorsitzender und hat ein Riesenthema gemanagt, ne? Also einen Verein gemanagt, hat entsprechend Fundraising, wird man heute sagen, gemacht und Feste und alles Mögliche. Das heißt, da war eine ganz andere auch Kompetenz und Fertigkeit und Wissen da. Deshalb vielleicht, warum auch immer, jetzt im Berufsleben nicht eingesetzt hat, vielleicht was, weil er nicht wollte und bewusst auch Zeitressourcen für seine Freizeit arbeitet. Aber da gibt es eben ganz viele Menschen, die weitere Möglichkeiten haben und vielleicht wollen sie dann das, was sie bisher in der Freizeit gemacht haben, mehr in die berufliche Schiene auch mit reinbringen.
Das ist ein total spannender Aspekt, weil unser individueller Sinn genau das ist hochgradig individuell und der eine wird den mehr in der Arbeit finden und der andere wird den weniger in der Arbeit finden. Das ist völlig okay, völlig natürlich. Es kommt nur darauf an, dass man so eine Perspektive entwickelt und dass man, weil davon eben Faktoren wie Zufriedenheit, wie Balance, wie Gesundheit auch schlicht und ergreifend abhängen, dass man herausfindet, dass man abtastet, wo ist das denn, dieses Moment, wo ich individuelles Sinn erleben habe. Nun habe ich vorher ein bisschen in der psychologischen Literatur nachgeschaut und habe gesehen, individuelles, persönliches Sinnempfinden, das hat ganz viel mit den Werten zu tun, die wir schon angesprochen haben und damit, dass ich meine individuellen Stärken einsetzen kann, meine Talente einsetzen kann. Individuelles Sinnempfinden, das hat aber auch was zu tun mit so einer biografischen Perspektive, dass ich weiß, okay, da komme ich her, das ist meine Vergangenheit, hier bin ich jetzt und das ist meine Vision für die Zukunft. Und da zwischen diesen drei Ebenen, wenn du so willst, da muss so eine Art Kohärenz entstehen. Also ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wo ich bin und diese beiden, die zahlen ein auf meine Vision, darauf, wo ich hin will. Das ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich.
Klar, absolut, weil ich natürlich immer auch diese Perspektive in den aktuellen, also das ist jetzt heute mein Job, aber wohin möchte ich mich hinentwickeln? Möchte ich Führungsverantwortung übernehmen? Möchte ich eine Fachkarriere machen? Möchte ich vielleicht ganz bewusst einfach nur, das ist ja 2-3 Jahre in der einen Firma jetzt an diesem Projekt arbeiten oder möchte ich in einem anderen Projekt arbeiten?
Da passt es nämlich super hin, was du gerade beschrieben hast mit, wenn irgendwann der Moment kommt, wo ich denke, das macht jetzt gar nicht mehr so viel Sinn für mich. Genau. Also, dass ich diesen Wachstumsschmerz spüre, ne? Ja. Das gehört genau in diese biografische Perspektive rein, dass ich mal merke.
Und eben auch das, was ich gerade beschrieben habe, auch, dass das eben ein Modell sein kann, weil das macht dann für mich Sinn, einen Hauptberuf zu haben, wo ich eben keine Arbeit mit nach Hause bringe, sondern wo wirklich das abgeschlossen ist und nicht dann genügend Zeit für meine Freizeit oder Hobbys oder Vereinsaktivitäten habe. Das ist ja genau das Thema, bezüglich der, dass ich genügend Ressourcen für alle meine Stakeholder habe. Und wenn das dann mein Modell ist, sagen, ich möchte im Beruflichen eben nur diese überschaubare Aufgabe haben, dann macht es ja auch Sinn. Und dann bin ich ja auch zufrieden mit dem, so wie es ist, weil ich es ja ganz bewusst gewählt habe. Was anderes, als wenn ich eben Karriere machen möchte oder was auch immer, dann muss ich eben das dann den Prozess auf das abstimmen. Und deshalb ist es wichtig, dass da eben der Dialog zwischen den Führenden und den Mitarbeitenden permanent da ist, um zu sehen, wie zufrieden bist du jetzt in der Situation. Wenn du das auf eine Perspektive von 2 oder 3 Jahren siehst, wie würdest du es dann gerne sehen? In welchen Bereichen möchtest du es entwickeln? Was brauchst du dazu? Auch wie ist es von das Thema, was jetzt mit reingeht, Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Freunden, Gesellschaft hinsichtlich des Arbeitsortes, der Arbeitszeit, der Arbeitsflexibilität. Das sind ja Themen, die man heute natürlich nicht in der Produktion, vielleicht mal später, wenn jeder seinen 3D-Drucker zu Hause hat. aber Stand heute natürlich in manchen Berufsfeldern mehr, manchen weniger. Aber das sind Themen, die kann man heute diskutieren, kann man immer wieder überprüfen, weil es natürlich kein fester Zustand ist. Der kann sich ja morgen verändern, wenn irgendwas in meinem Leben sich verändert hat. Also klassisch Familiengründung, Kinder, dann verändert sich sofort was in der Sinnhaftigkeit des Jobs, in der Frage, wie ich den gestalte. Und das muss ich natürlich mitkriegen in meinem Team, ob sich da was verändert, um dann darauf zu reagieren. Und natürlich auch für mich selber zu sagen, okay, wie muss ich jetzt meinen Beruf steuern, damit er für mich sinnvoll bleibt in der jetzigen Konstellation. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn das Unternehmen Möglichkeiten hat, das auch ein bisschen dynamisch zu gestalten, also ne, mehr arbeiten, weniger arbeiten, flexibel arbeiten. Da kann man mittlerweile eben sehr viel durch Projektarbeit und durch auch das ganze virtuelle Thema. Wir arbeiten ja auch hier mit virtuellen Tools, sodass das Zusammenkommen natürlich weiterhin wichtig ist, aber nicht für den täglichen Arbeitsprozess unbedingt notwendig ist. Und das schafft natürlich auch Sinn, weil ich dann Menschen ermöglichen kann, vielleicht eben Tätigkeiten in der Familie oder in der Gesellschaft oder im Freundeskreis in das Berufsleben viel stärker zu verweben.
Vielen Dank. Ehe wir gleich kurz anreißen, wie ich als Führungskraft dafür sorgen kann, dass meine Mitarbeiter überhaupt keinen Sinn erleben, möchte ich noch mal ganz, ganz kurz quasi abreißen, also jetzt wirklich deine Ausführungen richtig verstümmeln und runterbrechen. Angenommen, ich würde jetzt einem Freund eine SMS, eine WhatsApp oder bei Threema schnell schreiben, was sind die Punkte, worauf es ankommt, wenn du dir selbst diese Sinnfrage stellen möchtest, und was sind so die Punkte, die du abklopfen solltest, um rauszufinden, habe ich so eine Sinnperspektive und wie kann ich die weiterentwickeln? Ich fange mal an und bitte ergänz mich jederzeit. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich für mich selbst eine Idee davon habe, was sind eigentlich meine ganz individuellen Werte? Also was ist das, wofür ich stehen möchte? Ich brauche so eine Idee von meinen Stärken und Talenten. Also was sind die Sachen, die mich anziehen, die Sachen, die ich gerne tue, die ich gut tue, vielleicht auch so die Tätigkeiten oder Überlegungen, wo ich auch mal so in Flow komme, also die für mich intrinsisch motivierend sind, die ich gern mache, ohne dass ich damit unbedingt Geld verdienen muss oder so, sondern die mir einfach liegen. Und dann gibt's so 2 Paar Schuhe. Das eine Paar Schuhe ist das Große, was wir gerade angerissen haben. Ich brauche so eine Art biografische, also eine ganz langfristige Sinnperspektive. Wo komme ich her? Wo bin ich? Wo will ich hin? Und dann kurzfristig, das haben wir ganz am Anfang angesprochen, kurzfristig, damit ich mein Sinnempfinden aufrechterhalten kann und damit ich weiter Motivation spüren kann, da macht es Sinn, mit so Dankbarkeitsroutinen wirklich zu arbeiten. Es kann täglich sein, es kann auch wöchentlich sein, aber dass ich mir einfach jeden Tag aufs Neue klar mache, was ist gerade gut. Also, dass ich diese Perspektive echt pflege, damit ich sowohl eine langfristige Vision habe, da möchte ich in 5 Jahren sein oder in 10 Jahren sein, als auch eine kurzfristige Idee davon, warum ist das denn gerade für mich jetzt cool? Warum bin ich zufrieden darüber, wo ich bin? Das wäre jetzt schon eine sehr lange WhatsApp-Nachricht geworden, aber
100%, und ich könnte es noch in einem Satz zusammenfassen.
So sehr gerne.
Einer der ältesten Management-Consultants schon vor 2500 Jahren gesagt hat, suche dir eine Arbeit, die du liebst, und du musst nie wieder einen Tag arbeiten.
Perfekt, perfekt, super. Das ist von?
Konfuzius.
Konfuzius, ältester Management-Consultant der Welt. Vielen, vielen Dank, Frank. Jetzt haben wir versprochen am Anfang der Folge, dass wir auch nochmal deutlich aus der Wissenschaft erzählen, was sind so Punkte, mit denen ich als Führungskraft das Sinnerleben meiner Mitarbeiter zerstören kann. Das haben tatsächlich 2 Wissenschaftler in einer Studie empirisch erforscht und rausgefunden. Die Studie verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Wir geben euch jetzt nur schnell einen Überblick darüber, was das so ist.
Genau. Also zum einen, du hast ja angesprochen, was es auch als was so mein Gradmesser ist, mein Barometer. Das ist natürlich meine Wertvorstellung, die ich habe. Und wenn ich natürlich jetzt eine Wertvorstellung im Unternehmen sehe, die da krass dagegen ist, also ich sage mal, wenn mir wichtig ist, dass ich Teilhabe habe in der Mitsprache, und ich bin in so einem patriarchischen Betrieb gelandet, wo also das gilt, der Chef hat Recht, und Paragraph 2, wenn der Chef nicht Recht hat, automatisch Paragraph 1, dann habe ich natürlich eine Dissonanz von meinen Wertvorstellungen, oder wenn auch eben einfach vielleicht Geschäftspraktiken an den Tag gelegt werden, die eben nicht nach meinen Wertvorstellungen, also Ehrlichkeit und so weiter, und in meinem Betrieb läuft das alles mit Korruption oder werden Steuern erzogen und so weiter, das ist natürlich dann krass gegen meine Wertvorstellungen, und da habe ich natürlich ein Problem. Das Zweite ist, das ist ja nicht nur im Betrieb, sondern in unserer gesamten Gesellschaft, was natürlich total abtörend ist, übermäßige Bürokratie.
Das ist wie in dem Asterix-Film da, wo die das Formular beschaffen müssen.
Genau.
In dem Haus das Verrückte macht.
Genau. Also insbesondere dann auch, also nicht, was ich vorher beschrieben habe mit der Excel-Tabelle, also nicht Sinn, also stimmt eine Bürokratie, weil keiner mir erklären kann, warum muss ich das so machen, ne? Also warum muss ich momentan, wenn ich einen Reisepass beantrage, erst ein dialoges Bild machen, dann muss ich es wieder ausdrucken und dann scannen die es wieder ein. Das ist natürlich wirklich schwierig ist, das nachzuvollziehen. Also so eine übermäßige Bürokratie, so auch nachweisen, dass ich, wo ich wann bin, und notfalls würde ich wahrscheinlich eine Kamera ins Homeoffice einziehen und muss da Strichliste, was ich mache, also auch was gegen Vertrauen ist. Mangelnde Wertschätzung ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Oh ja.
Also ne, ignorieren von guten Leistungen ist natürlich ganz schwierig. Da Feedback zu geben. Genau,
wenn ich direkt fragen darf, du hast ja langjährige Erfahrung in dem Bereich. Wie viel Wertschätzung ist genug?
Ja, da gibt's ja ganz tolle Statistiken. Barbara Fredrickson, die dieses Thema Psychologie auch. Ich sag, ein gutes Verhältnis ist 3:1.
Okay.
3:1, also 3 positive Punkte, und um einen negativen aufzufangen. Im Privaten sind es 5:1.
Oh, wow.
Da gibt's auch schöne Studien, wo man frisch verheiratete Paare getrennt voneinander befragt hat, was finden sie eigentlich toll an ihrem Partner, und also die da nicht mehr das 5:1 Verhältnis haben, die waren nach 10 Jahren auch nicht mehr zusammen. Und für diejenigen, die sagen, ja, aber zu viel Lob ist auch nicht gut, ja, es kippt bei 13:1.
Ah ja, bei 13:1, also da fange ich dann quasi
an. Also in Deutschland sind wir knapp so bei der 12, ne? Wenn wir also ganz stark aufpassen, dass wir nicht zu überloben. Und dann ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Ungerechtigkeit. Also wenn man merkt, dass man ungerecht behandelt wird, das ist natürlich auch so ein Thema, das auch oft in so wettbewerbsorientierten Organisationen zustande kommt. Also es gibt eben zum Beispiel jemand im Vertrieb, der bringt seine Ergebnisse, verhält sich aber total teamunkonform. Und dann hat die Führungskraft nicht den Mumm zu sagen, es ist zwar toll, dass du hier auf der Rankingliste an Platz 1 stehst, ich verlange aber trotzdem von dir, dass du dich teamkonform verhältst. Mhm. Also ich lasse so eine Ungerechtigkeit, also im Sinne von, ja, der, den dürfen wir ja nicht verkraulen, der ist unser Top-Performer. Ah, ja. Und dann kann sie ja sich so Diva-Szenarien leisten. Das ist der Tod von jeder Teamkultur. Und das Interessante ist, ich habe auch wirklich praktische Erfahrungen von Menschen, die dann gesagt haben, das habe ich nicht zugelassen, ich habe denjenigen dann eben zur Ordnung gerufen, dann ist die Team-Performance insgesamt gestiegen, weil diese Ungerechtigkeit aufgehoben wird. Ne? Das ist ganz wichtig. Und Entmündigung, also ne, sie haben nicht hier nichts zu sagen, also ich bin... müssen sie erstmal in meine Liga kommen oder sie, das ist ja, was auch Steve Jobs sagt, ist totaler Quatsch, ja. Wir stellen junge Talente mit tollen Ideen ein und dann erzählen wir ihnen hier, wie die Welt funktioniert. Ja. Ja? Also entmündigen sie, das ist natürlich totaler Quatsch. Wenn ich eine innovative Firma haben möchte, wenn ich neue Ideen haben will, wenn ich die aktuelle digitale Transformation gewinnen möchte, dann muss ich natürlich die Leute, die neu reinkommen, muss ich ja auch alles in Frage stellen lassen und ihre neuen Ideen einbringen und muss Formate dazu schaffen. Da brauche ich natürlich starke Führungskräfte, die sich nicht darüber definieren, dass sie alles am besten wissen, sondern dass sie sagen, okay, ich bin der Moderator hier dieser Crew und ich muss nur gucken, dass wir unser Gesamtunternehmensziel nicht aus dem Auge verlieren und am Ende des Tages, sag ich mal, am Ziel ankommen. Aber die Wege und wie, das muss mein Team selber bestimmen. Und wenn ich das eben, also wenn ich meine Mitarbeitenden entmündige, dann habe ich natürlich auch jeglichen Sinn verloren. Und letzter klassischer Punkt, Isolation. Also Menschen zu isolieren, das ist natürlich... nicht nur im Arbeiten, grundsätzlich ist es eine Foltermethode. da braucht man sich natürlich nicht wundern, dass das ein Punkt ist, der jeglichen Sinn verschwinden lässt. Also Menschen in isolierte, sagen, hier ist dein Raum, ne? So Besenkammer, hier ist dein Schreibtisch und jetzt machst du deine Arbeit, ansonsten wollen wir von dir nichts hören und nichts sehen. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht.
Nee,
also jeder, der nicht irgendwie komisch gepolt ist, wird das ja auch nicht als hilfreich empfinden.
Einen Punkt gibt's tatsächlich noch, der aber, ich glaube, der fast selbstverständlich ist, physische oder psychische Gefährdung. Also wenn ich als Führungskraft in Kauf nehme, fahrlässig oder ganz bewusst auch noch dazu beitrage, dass meine Mitarbeiter in irgendeine Form von Gefährdung gelangen, ohne dass sie damit einverstanden sind oder ohne dass es in irgendeiner Weise Teil des Jobs ist, dann zerstöre ich natürlich Sinn von vornherein. Ganz, ganz klar. Frank, ich sag vielen, vielen Dank. Das war unser erster Aufschlag in Sachen Everyday Counts, Leader Podcast.
Ja, die Zuhörenden werden uns ja dann das Feedback geben, ob es der letzte war oder ob wir weitermachen sollen.
Naja, ich hoffe doch sehr, dass es weitergehen wird, denn Sinn, das ist natürlich ein riesiges Thema und ich bin mir sicher, dass das in künftigen Folgen immer wieder auftauchen wird in ganz verschiedenen Facetten. Zum Abschluss, lieber Frank, darfst du noch Kudos verteilen. Ja. Du darfst uns einen Autor, einen Podcast, eine Idee, eine LinkedIn-Gruppe oder irgendwas anderes empfehlen, wovon du sagst, hier findet ihr Inspiration.
Auf jeden Fall. Ich würde da einen Bestseller nennen, von Professor Dr. Nico Rose, Arbeit besser machen, da ist der Titel ja schon Programm, ein wunderbares Werk, was zum einen nochmal die Theorien von positiver Psychologie und Sinn in der Arbeit zeigt, als auch ganz viele Praxisbeispiele durch Interviewte, die dann eben verschiedene Perspektiven in dieses Thema einbringen. Das kann man wirklich empfehlen.
Nico Rose, Shoutout. Vielen, vielen Dank. Lieber Frank, das war die erste Folge. Wie fühlst du dich?
Ich würde sagen, ganz gut. Hat nicht wehgetan. Es macht Sinn, darüber zu sprechen. Und ich freue mich natürlich auf viele Feedbacks. Und danke dir für das nette Geplauder.
dem kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und euch vielen Dank fürs Reinhören. Bis zur nächsten Folge Everyday Counts. Das war Everyday Counts, der LEADER-Podcast. LEADER ist deine App für gute Arbeit. Lade dir die kostenfreie App noch heute im App Store oder im Google Play Store herunter. Everyday Counts erscheint mehrmals im Monat. Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen.